Heute, aber es wird gleich festgehalten. Ja, liebe Gemeinde, Ralf hat es vorhin schon erzählt und also wir haben es schon ein Stück weit auch gefeiert. Heute ist dieser Israel-Sonntag, der im 16. Jahrhundert auf den 10. Sonntag nach Trinitatis festgelegt wurde. Ein sehr komischer Name für einen Sonntag. Jeder Sonntag im Kirchenjahr hat einen Namen bekommen. Und nach Pfingsten ist der Trinitatis-Sonntag und dann geht es bis zum Advent, dass die einfach 1., 2., 3., 4., 5. und so weiter Sonntag nach Trinitatis heißen. Man hat so in den Gottesdiensten damit so ein bisschen eine Aufgabe gegeben oder etwas, nicht eine Aufgabe, sondern ein Zielgedanken mitgegeben. Und heute ist der Sonntag dafür da, dass wir uns erinnern an diese Verbindung, die wir als Christen mit dem Volk Israel haben. Oder auch ein weiterer Schwerpunkt, der oft möglich ist, um die verhängnisvolle Geschichte zwischen uns Deutschen und dem Volk Israel nochmal zu überdenken und vielleicht auch Buße zu tun. Wir als Baptisten haben in diesem Jahr unser Glaubensbekenntnis, die Rechenschaft vom Glauben. Also das ist so ein ganzes Heft, nicht so ein kurzes Bekenntnis, weil es so komplex ist. Und das wurde überarbeitet genau in dem Punkt, wo es um die Beziehung zu Israel geht, um jeglichen Antisemitismus auszuschließen. Und unser Pastor Christian Wede hat dafür in diesem Jahr seine Ja-Stimme für uns als Gemeinde mitgegeben. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit Israel, mit der Begegnung mit Juden. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einen jüdischen Freund hat oder überhaupt einen kennt. Ich kenne tatsächlich, mir ist es nicht bewusst, ich wüsste von niemandem. In meiner Gemeinde während des Studiums, da hatten wir eine messianische Judengemeinde in unseren Räumen. Und da hat man immer mal wieder jemanden gesehen, aber sonst habe ich so gar keine Beziehung dazu. Und ich muss auch sagen, es kommt in meinem Leben so gut wie gar nicht vor, dass ich darüber nachdenke oder auch anders. Aber ich merke, auch sonst denke ich eher selten über meine Wurzeln nach, auch über mich persönlich. Ich weiß noch nicht mal, muss ich gestehen, alle Namen meiner Urgroßeltern oder woher sie kommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht wisst, ob jemand vielleicht sogar so ein bisschen Ahnenforscher ist und sich das mal bewusst gemacht hat. Aber durch meine Urgroßeltern und die Generationen davor bin ich heute die, die ich bin. Dadurch wurde es mir ermöglicht, die zu sein, die ich bin. Und wir als Christen haben unsere Wurzeln im Judentum. Und nur durch das Judentum kann es uns als Christen überhaupt geben. Das Volk Israel mit seiner Geschichte ist die Wurzel des christlichen Glaubens. Auf dieser Geschichte hat Jesus aufgebaut und er hat mehrmals gesagt, ich komme nicht, um das abzubauen oder zu kappen, sondern um diese Geschichte weiterzuführen. So möchte ich heute mit uns das unglaubliche Geschenk der Liebe Gottes in den Fokus nehmen, die uns bereits im Alten Testament begegnet. Und wir kennen wahrscheinlich alle aus den Evangelien immer wieder Begegnungen mit Jesus und den Schriftgelehrten. Und das prägt so ein bisschen auch das Bild, was man manchmal von dem jüdischen Volk damals hatte. Die haben sich immer gestritten. Habe ich geglaubt, bis ich diesen Predigttext heute nochmal gelesen habe. Ich muss sagen, ist mir vorher noch nie so aufgefallen. In dieser Geschichte heute ist es ein wenig anders. Und ich lese uns den Predigttext aus Markus 12, die Verse 28 bis 34 vor. Und es trat zu Jesus einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten, die anderen Pharisäer und Jesus. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Ein Schriftgelehrter hört, wie Jesus im Tempel mit anderen Schriftgelehrten, mit Pharisäern und Sadduzäern gestritten hat. Wie gesagt, keine ungewöhnliche Szene, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Immer wieder streitet Jesus mit denen oder die versuchen, ihn zu überführen oder in eine Falle zu locken. Diese Begegnung ist anders. Dieser Schriftgelehrte findet gut, was Jesus sagt. Er möchte nicht mit ihm streiten, sondern er ist fasziniert. Und weil es ihn interessiert, fragt er Jesus weiter, welches das erste und das wichtigste Gebot Gottes ist. Dazu muss man wissen, dass es in der jüdischen Tradition viele Strömungen gab und es gab Überzeugungen, die eine Gewichtung verschiedener Gebote zuließ und die gesagt hat, man darf sagen, das ist das Wichtigste und das nicht. Und es gab aber auch Überzeugungen, die gesagt haben, sobald auch nur das winzigste Gebot übertreten wird, ist das ganze Gebot nicht eingehalten. Wir dürfen nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Wer ein Gesetz nicht erfüllt, der hat das gesamte Gesetz Gottes übertreten und kann Gott nicht gerecht werden. Und genau dafür, sagen sie dann, brauchen wir diese Brand- und Schlachtopfer, damit wir uns wieder Gott zuwenden können, Buße tun können und ihm begegnen können. Gleichzeitig stellen die Propheten im Alten Testament oder viele der Propheten immer wieder fest, dass man Gesetze einhalten kann, Opfer darbringen kann, Gottesdienste feiern kann, ohne auch nur im Geringsten eine gute Beziehung zu Gott zu haben, zum Gott der Liebe. Weil man nämlich Menschen ungerecht behandelt, unterdrückt, übervorteilt und damit die Gebote zwar einhält, aber trotzdem auch wieder nicht, im Endeffekt verfehlt. Und genau gegen diese unbarmherzigen Regelbefolgungen argumentiert das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe und erlaubt damit dann doch wieder eine Wertung der Gebote. Denn wozu hat Gott seinem Volk die Gebote gegeben? Um ein gutes Miteinander zwischen den Menschen untereinander zu regeln, um eine Möglichkeit zu geben, wie man miteinander umgehen kann und um einen Weg zu finden, wie man Gott begegnen kann. Eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Aber dort, wo es nur noch um das Gesetz geht, wo es nur noch um die Regel geht, um das Einhalten, ohne auf das Wohl der Menschen zu achten, verliert die Regel seine Bestimmung und wird damit nutzlos und manchmal sogar gewalttätig. In seiner Antwort hier zitiert Jesus das sogenannte Schma Yisrael, das Glaubensbekenntnis der Juden. Dieses Gebet ist aus 5. Mose 6, 4 bis 5, das die Juden täglich immer wieder wiederholen sollen. Schma Yisrael heißt übersetzt, höre Israel. Also wir lesen es hier auf Deutsch oder auf Farsi. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr allein. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Dieses Gebet soll das Volk Gottes ganz, ganz tief einprägen, in sich selbst verwirklichen. Sie sollen es ihren Kindern, ihren Enkelkindern weitergeben, steht dann da. Damit es ganz selbstverständlich zum Leben dazugehört, sollen sie es sogar auf ihre Türpfosten schreiben, damit bei jedem Übergang, immer wenn sie ein Zimmer wechseln, wenn sie woanders hingehen, wenn sich etwas verändert im Leben, vor Augen haben, dass sie einen Herrn und einen Gott haben, der auf ihrer Seite steht. Und wenn man so Gebetsrituale, vielleicht mal Bilder gesehen hat oder auch im Film, dann haben die oft so einen Kasten auf der Stirn zwischen den Augen sitzen und auch am Oberarm. Da steht genau dieses Gebet drinne. Sie sollen sich das einprägen, sie sollen das in ihrem Leben verinnerlichen. Was sich was sie hier machen sollen, kann ganz schnell dahin führen, dass es wieder ein Ritual wird. Eine erzwungene Regel, ein leeres Frömmigkeitsritual. Oder vielleicht sogar das Indoktrinieren von einem frommen Gehorsam. So musst du das tun und gar nicht anders, sonst kannst du kein gläubiger Mensch sein. Aber für die Juden war das ein Ausdruck von Glaube und Hoffnung an ihren Gott der Liebe. Es war eine Antwort auf die vorangehende Liebe Gottes. Das höhere Israel kann man gar nicht verstehen, wenn man diese vorangehende Liebe Gottes nicht versteht. Denn sie antwortet damit auf ihre Geschichte mit Gott, der ein kleines, schwaches Volk in der Unterdrückung ausgesehen und auserwählt hat. Gott hat sein Volk gerettet, er hat es in die Freiheit geführt, er hat es begleitet und bewahrt. Und das nicht, weil Israel so großartig und so besonders war oder viel besser als der Rest der Menschheit, sondern einfach nur, weil Gott sie geliebt hat. Am Beispiel von Israel hat Gott damit gezeigt, dass er sich für die Minderheit einsetzen will, für die Schwachen, für die Unterdrückten und dass er für seine Menschen kämpfen und alles geben wird. Dieses Gebot, höre Israel, muss man in genau dem Kontext verstehen, dass Gott sein Volk liebt. Es gehört auch ganz eng in den Kontext von den 10 Geboten und dann den vielen anderen Regeln, die man im Levitikusbuch lesen kann. Genau im Kapitel davor, 5. Mose 5, sind die 10 Gebote enthalten und auch die beginnen mit diesem Gott der Liebe. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft befreit hat. Dieser Gott liebt sein Volk. Er will eine Beziehung zu ihm. Und auch wenn es nach unserem Verständnis ein Gebot ist oder auch immer wieder so genannt wird und wir bei Geboten und Gesetzen sofort an Regeln und nicht an liebevolles Miteinander denken, will dieses Gebot nichts erzwingen oder einfordern. Indem Gott zum Beispiel sagt, wenn du das dann nicht tust, dann liebe ich dich nicht mehr. Dann rette ich euch nicht mehr. Das hat Gott nie gesagt, sondern Gott hat gesagt, ich rette euch, ich liebe euch. Gottes Liebe zum Volk Israel und zu uns bleibt die Voraussetzung und das Angebot an uns. Das bleibt bestehen und wir dürfen darauf antworten. So ist dieses Gebot zu verstehen, nichts als etwas Erzwungenes. Und anders als bei anderen Göttern oder Religionen fordert Gott nicht blinden Gehorsam oder stumpfe Regeleinhaltung, sondern er wünscht sich eine Beziehung und das drückt dieses Gebot aus. So kommt das wichtigste Gebot zustande, weil Gott uns Menschen liebt und weil er unser Gott sein möchte. Ist dies nur durch Liebe möglich, durch eine Antwort, die selbst liebt. Liebe über allem Verhalten, über alles Wollen und Tun, über alle Einhaltung von Geboten hinaus. Gott wünscht sich, er fordert nicht, er erzwingt sich nicht, sondern er wünscht sich, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all unserer Kraft. Die Liebe zu Gott soll uns durchdringen und in alle Lebensbereiche hineinkommen. Von ganzem Herzen steht hier. Die Liebe betrifft also alle Dimensionen der menschlichen Existenz. Die emotionale, die rationale und auch die körperliche Dimension. Die Liebe zu Gott soll nicht nur oberflächlich sein, sondern sie soll bis ins tiefste Innere uns erfüllen. Von ganzer Seele macht deutlich, dass alle Sehnsucht, alle tiefsten Gefühle, alles in uns nach Gott verlangen soll. Wir sollen uns ganz und gar von Gott und von seiner Lebenskraft abhängig wissen, von ihm abhängig sein. Mit aller Kraft sollen wir Gott lieben. Das macht die Intensität deutlich, mit der wir Gott lieben können. Und hier, finde ich, wird es endlich mal ein bisschen konkreter, denn hier können wir etwas tun. Wir können unsere Kraft einsetzen. Wir können ihm ihr Ausdruck verleihen. In dem, was ich tue für ihn, für seine geliebten Menschen mich einsetze. Ich kann etwas geben von den Fähigkeiten, die ich von Gott bekommen habe und ja sogar von dem Besitz, den ich bekommen habe. Das ist in dieser Kraft mit eingeschlossen. Von allem, was ich habe, kann ich Gott etwas zur Verfügung stellen. So kann ich meine Liebe zum Ausdruck geben. Und wir sollen Gott lieben von ganzem Gemüt, so übersetzt es Luther. Man kann auch sagen, mit unserem ganzen Denken, mit unserem Verstand. Auch unser Wissen, unser Verstand darf Gott ergründen und darf nach ihm forschen und dann darüber staunen, wie großartig Gott ist. Wir dürfen argumentieren über Gott, dürfen ihn verteidigen, dürfen über ihn reden, versuchen, ihn zu begreifen. Und dann dürfen wir darüber staunen, über das, was wir begriffen haben. Und ich finde, genauso oft staune ich auch über das, was ich alles nicht begriffen habe. Zu merken, dass er noch viel größer ist als alles, was ich mit jedem Denken und jeder Faser meines Lebens überhaupt nur verstehen kann. Ich finde, diese Auflistung, wie wir Gott lieben sollen, ist eine ganz schön große Auflistung. Aber ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, das musst du alles leisten, sondern es geht darum, die Möglichkeit, Gott zu lieben, ist vielfältig. Und wir haben ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir lieben können. Denn ich merke immer wieder, mit dieser Liebe zu Gott bleibt es abstrakt. Manchmal fällt es mir schwer. Es gibt bestimmt Menschen, die hier sitzen, die sagen, genau so liebe ich Gott und ich fühle das und ich habe ihn so von Herzen lieb und meine ganze Liebe strömt hin zu Gott. Aber dann gibt es bestimmt auch Menschen, die hier sitzen, die sagen, manchmal kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das geht, weil ich sehe ihn nicht. Ich kann ihn nicht in den Arm nehmen. Ich kann nicht ihm ein Glas Wasser anbieten. Manchmal ist es schwer, das zu fühlen und tatsächlich auch zu erleben oder auch zu erleben, wie Gott uns liebt. Wir wissen das und wir können uns das immer wieder aufsagen und wir können Texte in der Bibel lesen. Aber fühle ich das? Spüre ich diese Liebe? Meine Freundin, mit der kann ich telefonieren und ich kann die in den Arm nehmen. Das ist ganz greifbar. Und ich weiß, dass Gott mich liebt und das ist eine tolle Botschaft und die kann ich mir immer wieder sagen. Aber wenn meine Schwester kommt und mir einen Kuss auf die Wange drückt, dann fühlt sich das ganz anders an als alles, was ich mir ausdenke über Gott oder wie er mir mit seiner Liebe begegnet. Das ist bestimmt auch gut so. Aber manchmal macht es das trotzdem auch schwierig. Aber ich finde sowieso, dass mit der Liebe, die ist total schön und das ist total super, aber es ist auch manchmal wirklich nicht einfach mit der Liebe. Weil wir haben so unsere Vorstellungen, wie das auszusehen hat, wie sich Liebe anfühlt. Wir wissen, wie sich Liebe anfühlt und manchmal fühlt man sich irgendwie nicht so geliebt. Das geht wahrscheinlich jedem von uns so. Wir haben ganz unterschiedliche Zugänge dazu, wie man Liebe ausdrückt und auch, wie wir Liebe empfangen. Und ich möchte jetzt einen kurzen Exkurs machen, der nicht in der Bibel steht, aber wo ein Mensch das so zusammengefasst hat, dass man es gut begreifen kann. Das sind die 5 Sprachen der Liebe. Gary Chapman, ein Amerikaner, hat die so systematisiert, dass man sagt, das kann ich gut verstehen und tatsächlich manchmal erkennen, dass, warum es manchmal so schwierig ist, Menschen zu lieben oder auch sich geliebt zu fühlen. Er hat unterschieden in 5 verschiedene Sprachen der Liebe. Verschiedene Zugänge, wie wir lieben oder wie wir Liebe empfangen. Und das ist zum ersten Lob und Anerkennung. Es gibt Menschen, die ihre Liebe zeigen, indem sie Menschen Lob aussprechen, ihrem Umfeld zeigen oder sagen, dass sie Dinge toll gemacht haben, wie schön sie etwas finden. Besondere Leistungen, Gefälligkeiten, Gesten und Freundlichkeiten. Manche Menschen haben die Gabe, die können direkt loben und sagen, das hast du gut gemacht oder vielen Dank dafür. Oder man braucht Lob und Anerkennung für das, was man getan wird, will, dass die Arbeit gesehen wird, die man auch tut, dass anerkannt wird, wertgeschätzt wird. Für diese Menschen ist es nicht selbstverständlich, wenn man etwas für andere tut, sondern es ist schön, wenn das auch gesehen und wahrgenommen wird. Erfolge und Leistungen belohnt werden. Und dabei geht es nicht um großartige Belohnungen oder um Riesendinge, sondern um kleine Aufmerksamkeiten, Anerkennung, sagen, ich habe es gesehen, schön, danke. Das zweite ist die Zweisamkeit, also dass man Zeit miteinander verbringt. Es gibt Menschen, die brauchen ganz intensiv diesen Kontakt zu zweit, indem man wirklich Dinge miteinander erlebt, die erst dann offen werden, weil sie Sachen miteinander erleben, zugewandt sein miteinander, jemanden zu besuchen, zuzuhören, zu reden. Und diese uneingeschränkte Aufmerksamkeit für einen anderen Menschen ist eine ganz hohe Qualität im Leben dieser Menschen. Der dritte Ausdruck von Liebe kann sein, dass ich Menschen Geschenke mache, die von Herzen kommen. Manche Leute zeigen durch kleine Aufmerksamkeiten, durch Geschenke, wie wertschätzend sie den oder wie sehr sie den anderen wertschätzen. Dabei geht es gar nicht darum, dass es total teuer ist und irgendwie einen ganz hohen materiellen Wert hat, sondern es geht vor allem um diesen Gedanken, vielleicht auch um Kreativität, um Überraschung für den anderen oder darum tatsächlich zu merken, was würde den anderen jetzt glücklich machen. Vielleicht ist es einfach nur die Tasse Kaffee zur richtigen Zeit. Oder eine kleine Notiz auf dem Kopfkissen oder eine Postkarte, wo einfach nur Danke draufsteht. Die vierte Sprache oder der vierte Zugang, um Liebe zu zeigen, kann die Hilfsbereitschaft sein, dass man für jemanden anderen etwas tut. Wenn du etwas benötigst, dann sag es einfach, ich tue gerne was für dich. Was kann ich dir Gutes tun? Womit kann ich dir eine Freude machen? Kann ich dich unterstützen? Das sind die Dinge, die diese Leute gerne zeigen. Ich packe einfach schnell mit an. Ich komme vorbei und trage dir die Kiste nach oben. Und sie helfen aus Leidenschaft, weil sie den Menschen gerne zeigen wollen, ich mache das gerne für dich und ich bin für dich da, ich tue etwas für dich. Und das dritte ist die Zärtlichkeit, die Berührung, füreinander da zu sein. Es gibt Menschen, die brauchen die Berührung. Wenn ich mir manchmal so die Jungs angucke, die immer miteinander kämpfen müssen und miteinander kabbeln müssen, das ist, weil sie spüren müssen, dass da jemand ist, dass da jemand für sie da ist. Die sich, das können auch Mädchen, die mal eine Umarmung brauchen, einen Schulternklopfen und nicht nur von hinten gewunken, sondern auch den Druck auf der Hand. Das sind verschiedene Ebenen, mit denen wir einander ausdrücken können, dass wir uns gern haben, dass wir einander lieben. Und mit denen wir auch hören, dass wir geliebt werden. Wenn ich zum Beispiel, oder ich habe ein Beispiel hier, von einem Ehepaar, wo sie mir irgendwann erzählte, boah, mein Mann, der kauft ständig so einen Joghurt und der steht in unserem Kühlschrank und ich muss den immer wegessen, weil er irgendwann schlecht wird. Und jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank aufmache, steht da ein neuer Joghurt und ich gucke in den Kühlschrank und ich werde wütend auf meinen Mann. Und der Mann erinnerte sich, dass seine Frau in der Schwangerschaft einmal so Appetit auf diese Joghurtsorte hatte. Und er wollte ihr damit zeigen, dass er sie liebt. Und sie konnte das nicht mehr sehen. Und ihr Liebestank war wirklich leer. Diese Frau hat sich nicht geliebt gefühlt. Und der Mann hat sich so viel Mühe gegeben, ihr zu zeigen, dass er sie liebt, indem er ihr diesen blöden Joghurt gekauft hat. Tatsächlich kann diese fünf Sprachen der Liebe uns helfen zu erkennen, dass wir das manchmal unterschiedlich, dass wir unsere Liebe unterschiedlich ausdrücken und auch unterschiedlich empfangen. Als ich mit dieser Frau darüber gesprochen hat, hat es ihr geholfen zu sehen, dass ihr Mann ihr zeigen möchte, dass er sie liebt. Das hat ein Verständnis gebracht. Trotzdem braucht diese Frau auch, dass jemand ihre Sprache spricht. Das weiß ich gar nicht mehr, was das war. Aber dass ihr auf ihre Art gezeigt wird, dass sie geliebt wird. Damit sie sich geliebt fühlt. Das andere ist, sie versteht, sie wird geliebt. Aber sie fühlt sich geliebt, wenn jemand ihre Sprache spricht. So ganz verschieden kann das sein. Und genauso kann das auch sein mit der Liebe zu Gott. Dass wir da ganz unterschiedlich sind. Und wir haben gerade einen Lobpreisteil gehabt und dann hört man manchmal, wie Menschen beten und man denkt sich, boah krass, was passiert denn da bei denen? Die müssen das spüren und man selber sitzt vielleicht da und denkt sich, das ist vielleicht nett, dass wir singen, eigentlich singe ich auch gar nicht so gerne. Und irgendwie spüre ich Gott da gar nicht. Aber gerade beim Lobpreis muss man Gott doch spüren, oder? Also tatsächlich denkt man das manchmal. In der Bibel steht nicht, dass wir das spüren müssen, wenn wir Lobpreis machen. Aber es ist manchmal so ein Ritual oder so eine Gewohnheit, dass man denkt, wenn wir Lobpreis haben, dann muss ich Gott fühlen. Aber vielleicht ist es gar nicht meine Sprache. Vielleicht ist es nicht die Art, wo ich fühle, dass Gott mich liebt oder wo ich Gott zeige, dass Gott mich liebt. Vielleicht ist es anders. Vielleicht ist es, wenn ich den Kaffee koche oder die Spülmaschine einräume. Manchmal ist es wirklich hilfreich, wenn wir hingucken, wenn wir nochmal dahinter schauen. Und wenn ich herausgefunden habe, in welcher Form ich meine Liebe gerne ausdrücke, dann kann mir das tatsächlich helfen, mich auch liebevoll für Gott einzusetzen oder meinen Einsatz für Gott zu zeigen. Oder auch die Art, in der ich mich meinem Nächsten öffne. Und manchmal hilft es auch, wenn man das dann sogar ausspricht, vor allem wenn man in einer Partnerschaft ist oder mit guten Freunden, zu sagen, boah, ich finde es so schön, dass du mir jedes Mal Blumen mitbringst, aber ich hätte es eigentlich lieber, wenn wir uns einfach nur mal so kurz nebenbei für einen Kaffee treffen, weil ich so gerne Zeit mit dir verbringe. Ja, weil manchmal wissen die anderen das nicht. Das kann man auch nicht riechen, was man spricht für eine Liebessprache, sondern manchmal muss man tatsächlich sich darüber Gedanken machen und darüber sprechen. Vielleicht ist es die Stille, in der ich Gott begegne. Vielleicht, wenn ich ganz viele Worte mache. Vielleicht ist es auch, wenn mir jemand seine Hilfe anbietet, dass ich das Gefühl habe, boah, Gott ist für mich da, das ist so toll. Da hat ein Mensch zu mir gesagt, darf ich dir helfen? Aber es fühlt sich für mich an, als wäre das Gott gewesen. Weil Gott uns liebt, wünscht er sich eine Beziehung zu uns, in der wir seine Liebe erwidern. Und so wie das Volk Israel vermutlich auf unterschiedliche Art und Weise diese Liebe entdeckt und auch erwidert hat, so müssen wir immer wieder neu entdecken, wie wir seine Liebe am besten verstehen und wie wir sie erwidern können. Amen. Ich möchte